ARD.
Ich bin Mario Neumann und muss damit leben, dass dieser Bremen 2 Podcast kein Wunschkonzert ist. Hier bestimmt der Zufall, denn ich ziehe los immer an andere Stellen und Orte mit einem Schild in der Hand, auf dem steht: eine Stunde reden. Und jedes Mal aufs Neue gehe ich davon aus, dass ich interessante, freundliche und offene Menschen in einer günstigen Situation treffe, denn die müssen dann auch noch Lust und Zeit haben, sich für einen Termin im Studio zu verabreden. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren und endlich hat es geklappt, eine sozusagen frisch gebackene Mutter für dieses Format zu begeistern. Das ist deswegen so schwierig, weil Menschen mit Baby oder Kleinkind eigentlich andere Sorgen haben. Es ist aber vor allem ein großes Glück, sagt Friederike Trute.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich so ein Schauer überkommt. Also dann guckt man es an, weil, keine Ahnung, spielt, sitzt, lacht, was auch immer es macht, und man kriegt plötzlich so einen Schauer und denkt sich, oh Gott, das ist krass. Also ich liebe diese Person so verdammt dolle und weiß gar nicht, wo das herkommt und wo es hingeht.
Ich muss gestehen, dass ich nicht erwartet hätte, dass die Folge dann so spannend wird, wie sie tatsächlich ist. Denn es hat sich ergeben, dass wir uns an ein, wie ich finde, berechtigtes Tabuthema ranwagen, weil es so emotional, individuell und sensibel ist wie sonst kaum etwas im Leben. Die Sache mit dem Kinderkriegen.
Dann geht man rein in dieses Gespräch mit, in unserem Fall, einer Ärztin, wo man natürlich hofft, hey, sag uns, wie es geht, was wir machen müssen und so weiter. Und im Laufe dieser Behandlung, wo es ja auch erstmal um so Diagnostiken geht, das schaukelte sich für mich persönlich so hoch, dass ich einfach nicht genug Kommunikation bekommen habe. Also ich wusste nicht, was hier der Startplan ist. Dann haben wir das pausiert und letztendlich habe ich mich dann aber doch dazu entschieden, so eine Bauchspiegelung durchführen zu lassen. Und riesiger Gewinn davon war, dass ich mit Endometriose diagnostiziert wurde.
Was diese Diagnose bedeutet hat, wie Friederike Trute dann schwanger geworden ist und was man auf jeden Fall in Oxford mal gemacht haben muss, das erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Friederike Trute.
Moin.
Wir haben uns gesehen in der Bremer Innenstadt und jetzt hast du mir gerade eben, als wir die Mikros warm gemacht haben, erzählt, dass du mich sogar schon mal gesehen hattest vorher.
Ja.
In der Neustadt.
Das stimmt.
Und was ich ja am witzigsten finde oder am interessantesten, also eine Stunde reden, dieses Schild, es war dir gleich ein Begriff.
Ja.
Du wusstest damit was anzufangen. Wie kommt das?
Ich habe Medienkultur studiert an der Uni Bremen im Master und daher beschäftigt man sich ja auch mit den Medienformaten, die es so in der Stadt gibt. Und Radio Bremen ist natürlich dann auch irgendwie ein Begriff. Und ja, ich bin eigentlich immer offen für neue Formate. Und gerade Gesprächsformate finde ich spannend, daher kenne ich es schon.
Und es gibt auch noch persönliche Verbindungen.
Ja, genau.
Ins Funkhaus.
Ja, 2 meiner guten Freundinnen arbeiten hier bei Radio Bremen.
Kennst du die noch vom Studium?
Ja, genau. Da haben wir uns kennengelernt.
Witzig. Mhm. Und die haben dir erzählt, dass es das gibt, oder?
Nee, die haben mich ermutigt, mitzumachen heute. Und gesagt, mach das, das ist eine coole Sache, das wird bestimmt spannend. Auch so ein bisschen so Time Capsule-mäßig, weil man ja so im Alltag, wann kriegt man schon mal die Chance, eine Stunde über sich zu reden? So, außer man labert halt seinen Partner oder seine Partnerin voll.
Ja.
Aber so im offiziellen Kontext in irgendeiner Form, ja, ist das doch total selten.
Das stimmt.
Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die, keine Ahnung, Medienspeicher bis in die Ewigkeit reichen und ich mir das dann, wenn ich alt und schrumpelig bin, nochmal anhören kann, was ich mit 35 so von mir gegeben habe.
Ich weiß über dich so gut wie nichts. Ich weiß nur, dass du ein Kind hast.
Genau.
Mindestens eins.
Mindestens eins. Das ist auch das Einzige gerade.
Und das ist noch ziemlich jung.
Ja, meine Tochter ist 1 Jahr. Oder 13 Monate, wie man im Elternsprech sagt. Erst rechnet man in komischen Wochen, dann eifert man irgendwie auf den ersten Geburtstag hin und plötzlich muss man wieder sagen, nee, ist 13 Monate alt, damit man einordnen kann, wo die Entwicklungssprünge der anderen Kinder sind.
Vergleichst du viel?
Voll, ja. Also ich vergleiche immer viel und sage mir dann währenddessen und danach, ah, soll ich ja nicht machen.
Und du machst es, weil?
Wir leben doch in einer Vergleichsgesellschaft, oder? Ob das das Kind ist oder ob das, keine Ahnung, die Kleidung, der Beruf, die Tätigkeiten sind. Das man, also ich finde es sehr schwer, sich da ganz dolle von frei zu machen oder komplett frei zu machen.
So. Du, also auf jeden Fall kann man festhalten, du bist davon nicht frei.
Nee, genau, ich bin Punkt. Davon nicht frei.
Ist, so ist es einfach.
Ja.
So, ist
eben
ein Fakt.
Genau.
Ja. Ich finde, dass wir in einer krassen Wertungsgesellschaft leben, finde
ja,
ich manchmal so.
Ja, das stimmt.
Und das ist eigentlich gar nicht nötig.
Nee, das merkt man auch, also Thema Kind oder Thema Mutter merkt man das halt in dem Kontext auch total. Ne, so dieser typische Mom-Shaming-Begriff und so ist halt, also ist mir Gott sei Dank noch nicht so viel passiert, aber es fängt ja damit an, dass einem, egal wer und egal wen man irgendwie auf der Straße trifft, ungefiltert irgendwie sagen kann, man trägt das Kind falsch oder das Kind hat keine Socken an, das Kind, keine Ahnung, hat Luft geschluckt, jetzt kriegt es Koliken, geben Sie ihm Milchzucker. Das ist wirklich passiert. So, und in dem Kontext denkt man sich halt auch, okay, wo habe ich das letzte Mal ungefragt jemandem meine Meinung gesagt, um diese Person irgendwie zu korrigieren? Und da frage ich mich halt, warum das sein muss.
Muss eigentlich gar nicht sein. Nee. Ich meine, eventuell ist dahinter eine gute Absicht. Aber die Art und Weise...
Stimmt. Aber ich frage mich, welche. Und ich frage mich, ob man die nicht auch direkt kommunizieren kann. Aber dafür wüsste ich jetzt auch nicht, wie man es wirklich geschickt machen könnte, wenn es wirklich nur gut gemeint ist.
Auf jeden Fall ist das selten und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir hier eine Mutter von einem Kleinkind haben, als Gast bei Eine Stunde Reden. Mhm. Weil das sind Menschen, die eigentlich immer gestresst sind. Mhm. Also auch immer zeitlich sehr gucken müssen, dass sie alles unterkriegen in den 24 Stunden, die so ein Tag mit sich bringt.
Ja, das stimmt.
Wo auch manchmal dann der Rhythmus von Tag und Nacht
ja.
sich verschiebt oder verändert.
Absolut. Ich habe es jetzt gemerkt, also ich bin hier reingekommen und habe meine Handys auf Flugmodus gestellt, weil ich dachte, wäre blöd, wenn irgendein Signal, keine Ahnung, durchkommt. Und das hat mir direkt ein ungutes Gefühl gegeben, weil ich dachte, also mein Mann weiß, wo ich bin jetzt gerade. Aber nichtsdestotrotz dachte ich, ah, jetzt bin ich gar nicht erreichbar. Also da hängt eine Uhr, deshalb...
Was ist, wenn was ist?
Genau, was ist, wenn was ist? Jetzt bin ich hier noch eine Stunde wahrscheinlich. Und dann geht irgendwie so die Maschine im Hintergrund an, die sich denkt, okay, heute... Also ich arbeite wieder seit Mitte August. Und morgens aus dem Haus zu gehen und heute halt zu wissen, dass ich eben erst um 18 Uhr nach Hause komme, heißt, ich habe... Meine Tochter zwar beim Aufstehen gesehen, aber sehe sie dann erst jetzt wieder, nach 10 Stunden. So.
Das erste Mal, oder?
Ja, tatsächlich.
So lange.
Ist das erste Mal so lange. Also halt auch in diesem Kontext, ich gehe zur Arbeit, mache danach noch was.
Und ist es, weil du sie vermisst, weil du sie haben, sehen, spüren möchtest oder weil du auch glaubst, dass sie, oder du eher glaubst, dass sie dich braucht?
Es ist beides. Prominenter ist dieses Gefühl von, ich bin gebraucht, ich müsste mich eigentlich kümmern, ich bin in der Verantwortung. Und gleichzeitig habe ich ein Bild geschickt gekriegt von meinem Mann, der sie aus der Kita abgeholt hat. Und ich dachte mir, oh, jetzt würde ich eigentlich auch gerne Zeit mit ihr verbringen können. So, also gute Kombi, aber eben auch quasi schön diese Schraube von, oh, eigentlich müsste ich ja. So, und das ist auch ein Grundrauschen, was halt definitiv eine Rolle spielt, gerade in diesem geteilten Alltag, also oder in dem berufstätigen Alltag neben Care-Arbeit.
Wie viele Stunden machst du im Moment?
25 die Woche.
Du hast dich übrigens für ein Du entschieden.
Ja.
Ich finde auch ein Du ganz passend. Ich meine, es ist ja auch schon mal sehr Persönliches. Wir reden ja auch über deine Familie, also über deine Tochter. Jetzt hast du auch schon von deinem Mann gesprochen. Das ist nicht bei jedem Gast so, dass es darum geht, aber das ist ja auch das, was gerade für dich Thema Nummer eins ist.
Ja.
Schätze ich. Die Balance zwischen man selbst sein, für jemand anderen da sein, einer Arbeit nachgehen, jemanden versorgen und jemanden pflegen, ja. der noch ganz, ganz am Anfang des Lebens steht. So.
Das stimmt. Also so dieser typische Stempel irgendwie Familienmensch war ich auch vor dem Kind schon. Aber das hat sich tatsächlich einfach nochmal multipliziert, was das irgendwie auch bedeutet. Und es ist definitiv ein Thema, das polarisiert. Einerseits, also keine Ahnung, gesellschaftlich will ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen, obwohl man ja auch irgendwie davon beeinflusst ist, aber auch halt persönlich polarisiert ist. Also man oder ich frage mich gefühlt jeden Tag wieder neu, welche Rollen habe ich denn eigentlich? Was bin ich denn alles? So, ich finde es ultra cool, wieder zu arbeiten. Jetzt höre ich es schon irgendwie in meinem Hinterkopf so, oh, darfst du es überhaupt sagen? Aber ich finde es richtig cool, weil ich halt merke, dass quasi ein Teil von dieser Prä-Baby, Kind, wie auch immer, Persönlichkeit, die ich ja innehabe, die ja quasi, bevor dieses Kind da war, absolut prägend war, halt auch immer noch da ist. Und
wieder aufersteht.
Genau, wieder aufersteht, wieder ein bisschen aufwacht nach Schlaflos und Co. Und das ist ein total schönes Gefühl und auch ein bekräftigend, empowerndes Gefühl, halt zu merken, hey, ich bin nicht nur das, sondern ich bin viel und gleichzeitig ist es aber halt auch eine Arbeit, diese Mutterrolle in irgendeiner Form damit in Einklang zu bringen und halt auch einen starken Beitrag oder einen starken Teil davon einfach auch in diese vorherige Persönlichkeit mit einfließen zu lassen. Weil, jetzt mache ich quasi so gesellschaftlich dieses typische Vorurteil auf, Multitasking ist einfach ein krass weibliches Attribut oder nee, auch nicht. Also ein krasses Attribut für jemanden oder eine Person, die sich um einen anderen Menschen in dieser Abhängigkeit kümmert, wie man sich um ein Kind kümmert. So, ich will es den anderen erziehenden Personen gar nicht absprechen, aber ich glaube auch, was so hormonelle Geschichten und so weiter angeht und neuronale Strukturen, die sich im Hirn einer Mutter und so weiter verändern, sind da einfach auch ein Ding von, dass man anders tickt als vorher. So, und das alles wieder in eine Person zu kippen, ist eine Aufgabe.
Mhm.
Oder empfinde ich als Aufgabe.
Ja, ja, du bist nicht mehr dieselbe Person, die du warst, bevor du ein Kind hattest.
Genau.
Und du wirst auch nie mehr dieselbe Person, die komplett selbe Person sein.
Ja.
Weil es ja immer jemand da ist.
Ja.
Der dich auch für eine ganz lange Zeit sehr stark benötigt.
Ja, genau.
Wie lange hast du gestillt?
Also ich stille noch und habe auch noch nicht vor aufzuhören.
Aber du stillst ja nicht mehr voll. Also
nee,
vollstillen
genau.
War bestimmt ein Jahr.
Ja, würde ich sagen. Also halt typische Beikost fängt ja so mit 6, 7 Monaten an und dann wird das ja weniger.
Und es gibt eine WHO-Empfehlung.
Ja, genau, es gibt eine WHO-Empfehlung.
Die sagt?
Auf jeden Fall die ersten 6 Monate voll und am besten ja, meine ich.
Soweit ich weiß, ist die WHO-Empfehlung 24 Monate oder darüber hinaus.
Mhm.
Gut, aber das bezieht sich ja auch auf die gesamte Weltbevölkerung, wo es ja unterschiedliche Kulturen gibt und unterschiedliche Zugänge zu hygienisch vertretbaren Nahrungsmitteln und so weiter.
Ja.
Gerade für so ein kleines Wesen. Also 2 Jahre ist wohl schon eine Empfehlung.
Ja. Mein Beweggrund dahinter ist, und das ist tatsächlich ein Fakt, den ich auch erst gelernt habe, als ich mich mit diesen ganzen Kontextstillen irgendwie auseinandergesetzt habe, ist, dass es ein Austausch, die Muttermilch passt sich ja auf die Bedürfnisse des Säuglings an. Und wenn der Säugling eine Erkältung hat, dann bildet die Mutter quasi die Antikörper, die das Kind braucht, um diese Erkältung zu verarbeiten. Und vor dem Kontext, dass meine Tochter jetzt eben in die Krippe gekommen ist und man davon ausgehen kann, dass sie irgendwann, also
jetzt hast du auf Holz geklopft.
Ja, genau. Wahrscheinlich auch krank werden wird mit Erkältung oder was auch immer sie mit nach Hause bringt, war mein Anspruch, sie da noch mit schützen zu können. Oder unterstützen zu können in dem Kontext.
So. Ja, danke. Hast du dir das so vorgestellt, Mutter zu sein?
Nö, überhaupt nicht. Also ich glaube, man verklärt das. Also man hat da so eine auch so eine beschönigte Vorstellung irgendwie von. Und gleichzeitig ist es das absolut Schönste, das ich bisher erlebt habe. Auf so einer ganz anderen Ebene an Glück. Also es gibt super viele Momente, in denen ich weiß, dass ich glücklich war und glücklich bin und eine richtig gute Zeit hatte. Aber mit Blick auf dieses Kind ist es halt einfach nochmal irgendwie eine andere Ebene. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass mich so ein Schauer überkommt. Also dann guckt man es an, weil, keine Ahnung, spielt, sitzt, lacht, was auch immer es macht. Und man kriegt plötzlich so einen Schauer und denkt sich, oh Gott, das ist krass. Also ich liebe diese Person so verdammt dolle und weiß gar nicht, wo das herkommt und wo es hingeht. So, also weil man auch nicht, also ich kann es nicht in Relation setzen. Man kann, so.
Vielen Dank, ja. Du hast das tolle Worte gefasst, finde ich. Also schön. Es ist berührend, das zu hören.
Ja.
Darf ich dich was fragen?
Mhm, bitte.
Wenn du jetzt 35 bist, dann warst du 34, als das Baby kam, ungefähr. Oder 33.
Ja. Nee, 34.
War das für dich der richtige Zeitpunkt? Oder hättest du es gerne vorher bekommen?
Jetzt kommen wir in ein sehr sensibles Thema, also weil man sich das, also was auch Kinderwunsch und so weiter angeht, läuft halt nicht immer, wie man sich das so vorstellt. Daher hätte ich mir das auch schon vorher vorstellen können, ein Kind zu kriegen.
Ja.
Aber es hat letztendlich dann geklappt.
Super,
ja.
Oder?
Voll.
Und der Weg dahin war schwer?
Ja.
Auch schwer auszuhalten?
Ja.
Emotional?
Voll. Also, ich meine, also...
Hast du Begleitung gehabt, therapeutischer Art?
Nee.
Okay.
Also...
Du wolltest gerade was erzählen.
Ja, nee, mein Mann und ich haben uns da gut irgendwie beiseite gestanden und ich habe das Glück, dass auch mein Freundeskreis und Freundinnenkreis für das Thema letztendlich sensibilisiert ist. So, dass es eben nicht immer erster Versuch und ein Treffer, wie auch immer, sich gestaltet, sondern eben auch schwieriger sein kann.
Ich glaube, das ist eins der großen, immer noch so ein bisschen Tabus, oder?
Voll.
Was also ja auch hochsensibel ist. Also, aber ich finde es toll zu hören, dass du Freundinnen hattest, mit denen du darüber sprechen konntest. Also die sozusagen, vielleicht wussten nicht alle alles, aber sie wussten zumindest, okay, ist es im Moment noch nicht so weit?
Ja.
Irgendwann ist es vielleicht so weit, vielleicht ist es auch nie so weit.
Ja, und ist halt auch ein Thema, also das wollte ich gerade sagen, also es ist ja dieses typische Phänomen, also zumindest in meiner Bubble, also ich sag jetzt mal in irgendeiner Form, oh Gott, Klischee, halt irgendwie akademisch ausgebildet, also mit dem Studium fertig. Man hat vielleicht Partner oder Partnerin fürs Leben gefunden oder stellt es sich so vor und dann beginnt dieses Thema Hochzeit, beginnt dieses Thema Kinderkriegen und dann wird das irgendwie alles krass real. So. Yeah. Und dann überlegt man halt, na gut, dann wollen wir das jetzt auch und dann geht man das an und dann klappt es nicht. Und natürlich läuft aber ja das Leben der anderen auf der anderen Spur weiter. So. Ja. Und dieser Umgang ist, glaube ich, das Schwierigste. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit, also es waren letztendlich, glaube ich, 2, 2,5 Jahre, habe ich quasi alle Schwangerschaftsankündigungen etc. haben mich gefreut und haben auch dazu geführt, dass ich Häkeldecken für meine Freundinnen und deren Kinder gehäkelt habe. Aber trotzdem waren die halt immer quasi so ein bisschen der Schlag ins Gesicht, sich einzugestehen. Eigentlich freue ich mich gar nicht. Also so.
Eigentlich macht es freut mich, aber es macht mich gleichzeitig traurig.
Genau.
Weil es bei mir halt.
Genau, weil es nicht klappt.
Weil bei mir der Wunsch da ist, aber es noch nicht so weit ist.
Genau. So.
Und man weiß ja auch nicht, ob es überhaupt irgendwann so weit ist. In dem Moment weiß man das ja noch nicht.
Eben. Aber da eben großes Glück, dass da, also auch meine Familie war da eben an unserer Seite oder unsere Familien waren da an unserer Seite und entsprechend hat es auch alles geklappt. Genau.
Ich würde jetzt ja als nächstes fragen wollen, aber das traue ich mich nicht. Aber vielleicht frage ich es doch.
Okay.
Und ihr seid beide auch als Eltern beteiligt an dem Wesen?
Oder ach so, ja.
Musste so viel Hilfe in Anspruch genommen werden, dass noch weitere Beteiligte ins Spiel gekommen sind?
Okay, wirklich eine spannende Frage. Nö, wir sind beide beteiligt. Und
ja, toll.
Genau, und letztendlich
hat es geklappt.
Genau.
Und war es wirtschaftlich stemmbar?
Ja.
Das wird ja nicht alles bezahlt von der Kasse.
Ach so, wir haben gar keine Kinderwunschbehandlung in Anspruch nehmen müssen. Also es war letztendlich auch auf natürlichem Wege.
Aber ihr habt euch auf den Weg begeben, oder nicht?
Ja, haben wir.
Und dann wart ihr in so einer Kinderwunschpraxis?
Ja.
Und der Weg dorthin war?
Steinig und schwer.
Ja, ne? Nee. Oder?
Ja, auch da geht man halt mit so einem Stigma irgendwie ran.
Ja.
Also,
wir sind die, die es nicht hinkriegen.
Genau, ja, absolut. Dass man da also quasi
das ist komisch, oder?
Ankommt und sich denkt, ja cool, jetzt muss einem das einer erklären.
Ja.
So, und was ja auch irgendwie damit einhergeht, ist, mit uns stimmt was nicht. So.
Und wie wurdet ihr dort empfangen? Was war das, was ihr dann für ein Gefühl hattet, als ihr rausgegangen seid?
Ich muss mich diplomatisch ausdrücken. Kein Gutes.
Oh, schade.
Also, genau. Also das
heißt, da ist Luft nach oben.
Das volle Kanne.
Da kann diese Szene oder diese Branche was lernen.
Ja, also du fragtest auch nach therapeutischer Begleitung. Das sollte Standard sein für diesen Weg. Das als Option der Begleitung oder der Behandlung anzubieten.
Ja.
So, weil es ist, also nicht jeder und nicht jede geht damit anders um und eben auch nicht jede Person hat das Glück, das Netz, den Partner, die Partnerin.
Die Eltern, Schwiegereltern.
So, dass man halt sagen kann, hey, ich komme da irgendwie noch alleine durch.
Ja.
So. Man ist ja erstmal quasi entmutigt, ob der Tatsache, dass es natürlich nicht klappt. So. Und dann geht man rein in dieses Gespräch mit den Ärztinnen und
sind da gleich mehrere?
Nee, also ÄrztInnen, also quasi Ärzten oder ÄrztInnen, in unserem Fall eine Ärztin, wo man natürlich hofft, hey, sag uns, wie es geht, was wir machen müssen und so weiter. Und im Laufe dieser Behandlung, also wo es ja auch erstmal um so Diagnostiken geht, also ne, was ist alles irgendwie im Reinen oder was auch immer, das schaukelte sich für mich persönlich einfach so hoch, dass ich einfach nicht genug Kommunikation bekommen habe. Also ich wusste nicht, was hier der Startplan ist. Blöd gesagt.
Ja.
Also und diese proaktive Kommunikation habe ich nicht bekommen. Und das ist letztendlich, also ich habe mich letztendlich irgendwann dagegen entschieden, bestimmte Diagnostiken weiterzumachen, weil ich gesagt habe, für den Zeitpunkt will ich das gar nicht, weil es mich so belastet hat. Dann haben wir das pausiert und letztendlich habe ich mich dann aber doch dazu entschieden, so eine Bauchspiegelung nennt man das, halt durchführen zu lassen. Und riesiger Gewinn davon war, dass ich mit Endometriose diagnostiziert wurde, was ja auch einer der vielen oder der Gründe ist, warum so viele, nicht so viele, aber der ein Grund dafür ist, dass viele gebärfähige Menschen keine Kinder bekommen können, weil eben ist einfach eine Krankheit, die entsprechend die Fruchtbarkeit
beeinträchtigt. Wofür steht dieser Begriff?
Endometriose. Das sind, sagt letztendlich, dass die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter im Körper quasi wuchert. Und im Verlauf des Zyklus baut sich diese Schleimhaut ja auf und führt letztendlich zu so Entzündungsherden. Und die führt zu sehr starken Regelschmerzen, zu also auch sehr krassen Symptomen im Zusammenhang mit der Periode. Und das ist auch wieder ein Tabuthema, worüber keiner redet und was, verdammt nochmal, viel zu wenig medizinisch erschlossen ist, weil es halt ein reines Frauenthema ist.
Und konnte dir dann geholfen werden? Also ist diese Krankheit so einstellbar, dass ich das...
Nein. Also mein Fall war relativ mild. Diese Bauchspülung hat dafür gesorgt, dass diese Herde entfernt werden konnten. Und man dann quasi sagen konnte, okay, jetzt sind die Chancen besser. Und dann sagte man aber auch, naja, innerhalb der nächsten 3 Monate sehen wir uns dann wieder, dann klappt das alles. Aber Pustekuchen klappte halt immer noch nicht so. Und dann geht man weiter und denkt sich, okay, vielleicht klappt es nicht. Und für uns war in dem Fall tatsächlich die Entscheidung, dass wir, also es war irgendwie Mitte des Jahres, wir haben unsere 2. Corona-Hochzeit gefeiert und haben dann gesagt, okay, im neuen Jahr widmen wir uns dem Thema auch Kinderwunsch und Behandlung und so weiter.
Machen erstmal eine Pause.
Genau, machen eine Pause und sind dann nochmal ins Ausland gegangen, weil mein Mann nochmal die Chance hatte, als Gastforscher an einer anderen Universität zu forschen. Und ja, wie es der Zufall halt dann will, hat es dann mit Tapetenwechsel und ich würde immer noch sagen, viel englischem Pappbier, sehr vielen Chicken Wings und irgendwie der Leichtigkeit von einfach mal nicht dran denken, geklappt. Ist nicht medizinisch belegt oder irgendwas und ich finde es auch, es klingt wie eine absolute Plattitüde an alle, die innerhalb von so einer Kinderwunschbehandlung stecken, zu sagen, ach ne, ihr müsst nur mal rauskommen und der Stress muss weg und so weiter und so fort, das ist alles Blödsinn. Letztendlich war es einfach Glück, würde ich sagen.
Also es war großes Glück.
Riesiges Glück.
Das haben wir ja schon gehört, was daraus geworden ist.
Ja.
Und ich finde es schon faszinierend, dass du das jetzt erzählt hast und dass wir das hören durften und dass es am Ende tatsächlich dann doch ohne großen künstlichen Aufwand so entstanden ist, das Leben in deinem Körper.
Das stimmt, aber ich muss auch sagen, also unabhängig von dem blöden Gefühl, was irgendwie diese Initialsituation in dieser Kinderwunschklinik betroffen hat, es ist doch irre, was unsere Medizin halt mittlerweile kann. Also wir waren ja quasi erst am allerersten Anfang von dieser ganzen Thematik. So. Und da ist es halt irre, wie sehr einem geholfen werden kann. Mhm. Ja, auch nicht immer, das ist mir auch klar. Und das ist alles ja auch ein Weg, der, und da mag ich mir gar keinen, also da kann ich gar nicht, da kann ich nur von außen drauf gucken und sagen, dass das alles furchtbar und schlimm sein muss und will da auch gar nicht in die Schiene irgendwie rein. Das ist einfach ein Thema, das so gefühlsbelastet und emotionsgeladen ist, dass man da einfach mit ganz viel Sensibilität irgendwie auch rangehen muss.
Ja.
So für alle, die in der Form betroffen sind.
Ja. Es wäre eigentlich cool, wenn es so Selbsthilfekreise gäbe für Paare.
Gibt's bestimmt.
Es ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, es geht ja nur, wie ich das gerade verstanden habe, was du erzählt hast, was bei mir angekommen ist, Friederike, war, dass es so eine punktuelle Geschichte war. Dieses Momentum, wo es dann hieß, ja, jetzt haben wir ja das mit dieser
Endometriose
geklärt und dann sehen wir uns ja in 3 Wochen oder Monaten.
Monaten.
Oder 3 Monaten wieder so.
Ja.
Und dann nach 3 Monaten, dann war ja wieder so ein Momentum, wo es eben...
Ja, wo einem halt wieder bewusst wurde, cool. Also klappt halt immer noch nicht.
Genau.
Also jetzt habe ich wieder
was falsch.
Wo der Druck
wieder da war
und
wieder dieses Gefühl.
Ja.
So. Das ist ja immer so eine, es hat so eine Kurvenbewegung.
Ja, definitiv.
Und deswegen glaube ich, und das ist ja die ganze Zeit die Hoffnung oder die Erwartung da oder der Wunsch, dass es ja möglichst bald dann auch vorbei ist.
Genau.
Dieser Zustand.
Und auch in beide Richtungen. Also das kommt ja auch dazu, dass man irgendwann dann denkt, okay, dann lassen wir das. Als Trotzreaktion darauf, sich halt dann zu sagen, ja, dann ist es nicht für uns. Und da meine ich eben, also das kann ich gar nicht beurteilen, weil wir
so weit gar nicht
kommen mussten,
ja.
Sozusagen.
Gut. Spannend.
Ja.
Danke für deine Offenheit. Wir gönnen uns eine kleine Pause mit den kleinen Fragen des Lebens. Einmal durchatmen, okay. Liebe Friederike Trute. Ich schieb dir dieses Döschen rüber.
Ja.
Du darfst da drei Zettel auswählen.
Ja.
Und dann darfst du die auffalten und laut vorlesen, was da steht. Die sind in sie formuliert. Du kannst dich so vorlesen, du kannst sie auch nach du formulieren.
Okay.
Wie es für dich gut ist.
Das habe ich just gestern auf einem Geburtstag von einer Freundin noch gemacht. Da musste man allerdings Schnaps thematisiert. Also musste ich meinen Lieblingsschnaps als Liedtext beschreiben. Okay. Was ist das Überflüssigste, was ich mir je gekauft habe? Ich glaube, jedes dritte T-Shirt.
Okay.
So.
Dann hast du ein Klamotten. Oder eine Leidenschaft für Klamotten. Oder eine...
Ach, auch nicht. Aber manchmal wünschte ich mir, ich hätte ein minimalistischeres Prinzip, damit umzugehen.
Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, warum du sie kaufst.
Ja, schon auch. Aber ist, glaube ich, eher diese... Also, und ich bin besser geworden, würde ich sagen. Aber einfach dieses bewusstere Konsumverhalten, was Kleidung etc. angeht. Gut, Frage Nummer 2. Die letzte Nachricht, die ich geschrieben habe, ging an meinen Mann. Und was stand drin? Er hat ein lustiges Bild von sich und unserer Tochter geschickt. Und das war ganz verschwommen. Und ich habe gesagt, es sieht irgendwie gruselig aus.
Gut.
Nummer 3. Gibt es bei uns oder bei mir Käse, Müsli oder Marmelade zum Frühstück? Das kommt auf den Wochentag an.
Aha.
Sonntags ist das klassische Brötchen, Frühstücksei, Quarkmarmelade, gib ihm.
Ja, und unter der Woche?
Viel Müsli.
Vielen Dank. Das ist einfacher zu handeln, ne? Mit einem Müsli unter der Woche.
Ja, ist schnell reingelöffelt.
Wir sind ja vorhin gewesen bei deiner neuen Identität als Mutter und als Berufstätige und dann auch noch als Partnerin. Und was ja auch noch immer dazu kommt, neben der Care-Work zu Hause, ist es ja auch noch der Haushalt. Ich weiß nicht. Das fällt ja eigentlich, ist es auch die Care-Work oder ist das nochmal eine extra Geschichte?
Ich glaube, das ist schon Care-Work. Also wir haben so ein bisschen das Prinzip, dass es gar nicht so stark wir versuchen es immer so ein bisschen zu sehen, dass es halt Zeit braucht, um uns als Familie am Laufen zu halten. Dass einmal das pflegeaufmerksamkeitszuwendungsbedürftige Kind. Und andererseits ist es halt aber auch das, was für den Haushalt etc. zu tun ist. Und da sind wir sehr gut aufgeteilt.
Cool.
Ja.
Und auch diszipliniert.
Auch diszipliniert.
Und macht es tatsächlich.
Ja.
Respekt.
Und wir haben eine Putzkraft, die sorgt auch für Seelen- und Hausfrieden.
Einmal die Woche oder öfter?
Einmal die Woche, ja.
2 oder 3 Stunden?
Einmal eine, einmal 2. Also im Wechsel. Hm. Das ist großartig.
Ja. Ich gebe dir jetzt einfach die Gelegenheit, was ganz anderes anzufangen. Mhm. Wenn du in dich reinhorchst, was ist da noch? Was beschäftigt dich? Was treibt dich um? Wo machst du dir Gedanken rüber? Mhm. Was fasziniert dich vielleicht? Was beunruhigt dich? Abgesehen von dem, über das wir schon geschnackt haben.
Ja. Oh. Also so ganz, ganz plakativ ist es definitiv die politische Lage unseres Landes. Mhm. So. Dazu bin ich aber momentan zu wenig belesen, als dass ich eine richtig qualitativ wertvolle Meinung jetzt hier äußern könnte. Ja. Ich kann einfach nur sagen, dass es mich auf emotionaler Ebene und auch, da kann ich es nicht ausklammern, irgendwie in Hinblick auf die Zukunft unserer Kinder, wie auch immer, einfach gruselig klingt, was innerhalb von Deutschland gerade politisch passiert mit dem Erstarken einer offensichtlich rechtsextremen Partei und was ja aber auch in unseren umliegenden Nachbarländern der EU auch schon ja länger Kurs ist. Und das finde ich einfach beängstigend oder finde ich besorgniserregend. Wir hatten es auch, also wir waren im Sommer, waren im Urlaub und sind mit dem Auto in die Schweiz gefahren und haben da halt auch nochmal so diesen Rundumschlag irgendwie gemacht, wie man das ja auf Urlaubsreisen gerne macht, was so Reiseerinnerungen und so sind. Und auch wenn ich mich dran erinnere, dass halt also Europa nie mit irgendeiner Form von Grenzen etc. für mich in meiner Realität irgendwie in Verbindung gebracht wird, weil wir uns immer frei bewegen konnten. So, auch Interrail als Jugendliche zu sagen, ich setze mich in die Züge dieses Kontinents gefühlt und bewege mich da ganz frei fort und lerne Mensch und Kulturen irgendwie kennen. So. Und dass aufgrund von der Ideologie bestimmter Personengruppen jetzt es quasi wieder losgeht, dass wir daran zweifeln. Und dass wir dieses Privileg, diese Freiheit letztendlich in Gefahr bringen. Und damit ja auch in Gefahr bringen, dass wir irgendwie Verständigung schaffen untereinander. Das finde ich krass.
Ja, danke. Das heißt, du kriegst es mit, du nimmst es wahr, du liest oder schaust Nachrichten oder hörst?
Mischung. Immer was irgendwie gerade medial.
Und es kommt auch noch an dich ran. Ja. Ich hab schon die Befürchtung gehabt, dass da gar nicht mehr für viel anderes Platz ist. Und es ist wahrscheinlich auch immer wieder im Hintergrund eher nur da. Aber es gibt.
Jetzt für mich?
Ja.
Oder? Ach doch, es ist schon da. Einfach weil ich es auch zu präsent finde und auch zu relevant finde, als dass man es nicht mitnimmt. Also wir sind auch auf die Laut gegen Rechts-Demo mit unserer Tochter gegangen. Halt in der Trage mit Kopfschützern.
Ja, Gehörschutz. Ja.
Gehörschutz, genau. Um halt auch da zu sein. Zu sagen, dass das nicht so ist, wie wir es wollen. Ist jetzt aber auch nur ein plakatives Beispiel.
Ja, ich meine, ich wollte die nächste Frage von mir war schon in meinem Kopf formuliert. Was machst du jetzt damit? Also wie gehst du damit um?
Habe ich just am Sonntagabend nach der Brandenburg-Wahl auch mich gefragt, was mache ich denn eigentlich? Und ich mache zu wenig, was jetzt irgendwie aktiv politisches Engagement irgendwie angeht. Ich merke aber, dass ich weniger zurückhaltend bin fremden Menschen gegenüber oder anderen oder Menschen, mit denen ich in Kontakt trete im Alltag, da auch zumindest meiner Meinung zu sagen, was ich als falsch empfinde.
Du machst zu wenig gemessen an dem, was du gerne machen würdest, um was zu beeinflussen.
Genau, was ich gerne machen würde und was ich irgendwie auch als, also ich glaube, wir müssten mehr machen. Also ich glaube, es müsste noch mehr Bewegung irgendwie passieren.
Zum Beispiel was?
Ja, da fehlt mir wiederum irgendwie, keine Ahnung, Kreativität oder wirklich die, also das Verständnis davon, was wir machen können.
Ich weiß, dass du singst oder gesungen hast.
Ja, aber das war nur im Krippenspielkontext, dass wir mit unserem Chorleiter quasi zusammen begangen haben. Das ist irre lange her. Ich würde gerne mehr singen, mach's aber überhaupt nicht. Steht gefühlt seit mehreren Jahren auf der New Year's Resolution List, die ich habe.
Wart ihr im englischsprachigen Ausland seinerzeit?
Ja, wir waren in Oxford, also in Großbritannien.
Oh, da gibt es diese ganz berühmte Universität.
Ja.
Und da hat er geforscht?
Ja.
Wow, okay, cool.
Ja, richtig gut. Und also Oxford ist unfassbar schön.
Wie lange habt ihr da gelebt?
Oh, nur 2 Monate. Also schön. Auch viel zu kurz.
Ja.
Aber es war schön.
Und was muss man da gesehen haben oder gemacht haben in Oxford?
Auf jeden Fall ein Pubcrawl. Also quasi
abends einmal durch die Kneipen ziehen.
Genau, der Kneipenbummel auf Englisch. Und man sollte sich das alles angucken. Die Uni ist wirklich unfassbar schön. Und man kann in viele der Gebäude halt auch rein. Also in die Bücherei, Bibliothek.
Ja.
Dann kommt quasi der Filmgeek irgendwie durch. Es ist ja Schauplatz von einigen Filmen, unter anderem ja auch der Harry Potter Filme und so. Und das ist auch irgendwie ganz nett, sich diese Colleges anzugucken und dann da so Parallelen wiederzuerkennen.
Hast du alle Bücher gelesen? Alle Bände?
Ja, habe ich und würde es heute nicht mehr machen.
Warum?
Oh, weil die gute Autorin auch ein Problem hat, denke ich. Sie hat in der Vergangenheit sich sehr stark sie hat sich sehr transfeindlich geäußert und verbreitet einige Meinungen, mit denen ich nicht d'accord gehe.
Jetzt außerhalb ihrer Bücher?
Außerhalb ihrer Bücher, ja.
Deswegen würdest du sie jetzt meiden?
Ich würde sie jetzt definitiv nicht mehr kommerziell kaufen, um sie nicht zu unterstützen.
Wie alt warst du, als du die gelesen hast?
Wie alt ist man? Blöd gesagt, ich bin ja so alt wie Harry Potter, oder nicht? Ist das nicht so? Ich glaube, wir sind eine der Jahrgänge, die so minus plus ein Jahr, also quasi 11, 12, als das so angefangen hat. Ja.
Und ist das Musikalische in der Familie bei euch?
Jein, nee, eigentlich nicht. Also jetzt so die Kernfamilie ist mäßig musikalisch, würde ich sagen. Aber meine Mutter war Kindergartenleiterin und hat das absolute Kinderlied-Repertoire in ihrem Kopf. Und was das angeht, ja, waren wir musikalisch,
seitdem
weil sie einfach
groß geworden.
Genau, weil sie viel singen konnte. Und davon profitieren wir jetzt halt auch, weil sie einfach für jede Situation in irgendeiner Form ein Lied
passendes
parat.
Liedchen hat.
Ja,
cool.
Genau.
Und du möchtest gerne singen, weil du weißt, weil das wissenschaftlich erwiesen ist, dass Singen glücklich macht.
Oh, das wusste ich nicht. Nee, ich habe Freude am Singen. Ich singe gerne irgendwie mit, wenn Musik läuft, die ich gerne höre. Und habe irgendwie immer gedacht, ich würde es gerne mal ausprobieren, ob ich es auch kann. So.
Und hast du während deiner Studienzeit auch das Ausland unsicher gemacht oder während der Schulzeit? Du warst auf jeden Fall als Interrail-Jugendliche unterwegs. Da habe ich eben große Ohren bekommen, als du das sagtest. Was da für Anekdoten und für Schätzchen drin stecken, das würde ich doch gerne hören.
Ich glaube, da verlässt mich wahrscheinlich auch mein Erinnerungsvermögen. Und ich war tatsächlich, im Studium war ich in Schweden für ein halbes Jahr und habe das sehr genossen. Und es ist auch ganz bilderbuchmäßig eins meiner Lieblingsländer geworden, in das ich gerne reise. Weil es einfach, die Erfahrung da war schön. Also ich war in Karlstad, das ist nördlich oder am Nordufer vom Vänern, dem größten See Schwedens. Und es ist einfach ultra schön, also landschaftlich total. Die menschliche Erfahrung, die ich mit den Einheimischen machen durfte, war genial. Ich hatte so eine Kontaktfamilie. Das war von der Uni organisiert. Die ist ja eigentlich total unüblich. Also als Erasmus-Student oder Studentin geht man da ja hin, um sich quasi ein Semester lang
auszutoben.
So haben wir auch gemacht. Aber die haben eben auch irgendwie dafür gesorgt, dass man so ein bisschen Anschluss findet. Und das fand ich total gut.
An Land und Leute.
Genau. Und diese Familie hat mich quasi so ein bisschen als die große Schwester adoptiert und hat ein halbes Jahr lang mich quasi durch ihr Jahr mitgenommen. Mit Ostereier anmalen und Weihnachtsplätzchen im Frühjahr backen, weil ich das gerne machen wollte. Und irgendwie Großmutters Zimtschneckenrezept und so weitergegeben. Also halt wirklich total nett. Und der krönende Abschluss war dann noch Midsommer bei denen im Sommerhaus an einem anderen See und so. Also es war wirklich total ganzheitlich schön.
Toll. Hm?
Richtig gut.
Und Interrail-mäßig?
Die Reise ist gar nicht zustande gekommen, aber wir wollten das immer machen. Und ich weiß, wir waren dann letztendlich mit so einer Jugendreise halt unterwegs.
Organisiert.
Aber einfach, also halt auch um das als Beispiel, ne, so diese Idee, dass sich quasi die unterschiedlichen Länder zusammenschließen, um das Jugendlichen irgendwie möglich zu machen, fand ich richtig cool.
Ja.
Und finde ich auch immer noch richtig cool.
Liebe Friederike, Trute, wir kommen jetzt zum Koffer.
Ja.
Du darfst dieses Lederding daneben dir aufmachen, eine Sache auswählen,
ja,
rausnehmen und sagen, warum es die geworden ist und keine andere. Jetzt kruschelt sie ein wenig.
Ach, wie cool. Ja. Ich habe mir eine Postkarte ausgesucht von der Rudbergknude in Dänemark.
Ein Leuchtturm.
Ein Leuchtturm, genau. Also dem Leuchtturm an der Rudbergknude. Die Rudbergknude ist eine Wanderdüne in Norddänemark. Und da habe ich schon zweimal Urlaub gemacht. Und das ist auch eine richtig schöne Familienerinnerung, also Kindheitserinnerung. Also wir haben viel Dänemark-Urlaub gemacht, so das Typische.
Und du hast sie sofort erkannt?
Ja.
Da warst du Schulkind?
Genau. In den Herbstferien sind wir mehrere Jahre.
Konntet ihr da noch ins Wasser? Nee.
Nee, das war eher so Regenhosen, Matschwetter, Urlaub. Also quasi raus bei jedem Wetter, egal wie. Und dann das typische Dänemark-Programm mit Ponyreiten und Kerzen ziehen und Bonbon-Manufaktur und so. Also halt gut für Kinder. So erinnere ich es zumindest.
Schön. Und dann in einer Ferienwohnung, oder?
Genau.
In so einem Häuschen, was man da chartert.
Genau. Und entweder nur wir als Familie und mit meinem Cousin und seiner Familie zusammen auch. Das war immer ziemlich cool.
Du hast zwei Geschwister oder drei?
Eine Schwester. Eine größere Schwester.
Und lief alles glatt? Also hattest du die glückliche Kindheit? Ja. Oder nein? Oder meistens?
Doch, hatte ich. Kann ich gar nicht anders sagen. Doch, lief alles glatt. Also ich hatte im Verhältnis, glaube ich, sehr strenge Eltern.
Okay.
Ich durfte mit noch nicht mal 16 beispielsweise nicht aufs Hurricane fahren, weil meine Mutter gesagt hat, du spinnst, du bist noch nicht 18 oder du bist noch nicht mal 16. Ich lasse dich da nicht allein hinfahren.
Und deine Schwester so durfte schon?
Nee, die auch nicht. Die wollte aber auch nicht. Das war das Problem.
Okay.
Genau. Nee, aber also ich war total behütet und bin das im übertragenen Sinne auch immer noch. Also was ja auch irgendwie anknüpft an das Thema vorher. Es ist Es ist ein abgeschlossener Abnabelungsprozess, das würde ich sagen, aber es ist einer, der eben begleitet. Das kann ich mittlerweile total wertschätzen. Bin da sehr glücklich drüber, dass das so ist.
Ja, dass deine Mutter noch für dich da ist. Und auch
meine Eltern.
Ja, beide. Genau. Entschuldigung.
Ja, nee, beide sind da.
Von dem Papa habe ich noch nicht so viel gehört.
Stimmt.
Was ist mit dem Papa?
Der Papa ist auch toll.
Sehr gut.
Ja.
Wolltest du ihn heiraten?
Bestimmt irgendwann mal. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Nee, ja. Ich glaube, es ist auch eine entwicklungspsychologische Phase. Wurden wir auch schon vorgewarnt.
Dass irgendwann eure Tochter Papa heiraten will.
Ja, genau.
Wart ihr in so einem Kurs?
Oder wolltest du das über Papa? Achso, ich wollte noch über meinen Papa sagen, dass mein Papa ist oder war Bewährungshelfer, als er noch gearbeitet hat, und ist Familientherapeut. Und das geflügelte Wort bei uns ist immer, definiere dein Problem, gewesen. Also wann immer es irgendwie darum ging, in der Pubertät zu erklären, warum man gerade irgendeinen Gefühlsausbruch und Wutausbruch irgendwie hatte, kam ganz bestimmt die Frage oder die Aufforderung, definiere dein Problem. Und so blöd ich das wirklich fand und so doof das ist, sich das sagen zu lassen, ja, ist das quasi so ein Credo geworden. Also ehe man sich echauffiert, quasi den Schritt zurückzumachen und erstmal zu definieren, was eigentlich das Problem ist. Und das nehme ich definitiv gerne von ihm mit, dass das möglich sein sollte, auch in hitzigen Momenten.
Also keine schwierige Umzugssituation?
Gar nicht.
Mit Schulwechseln, die nicht glatt gelaufen sind?
Auch nicht.
Keine schlimmen Krankheitsmomente bei dir selbst?
Nein.
Und gibt es Hobbys, die du damals schon hattest, die du heute noch verfolgst? Außer Lesen.
Ja, und das mache ich auch nicht gerne, muss ich gestehen. Ich glaube, so stumpf es sich anhört, Handarbeiten. Häkeln ist mein Game. Ja. Finde ich richtig gut.
Und da passiert dann was, wenn du das machst, also mit dir?
Ich entspanne mich. Quasi bevor das Tunnelsyndrom kommt und was man auch manchmal kriegen kann, vom Häkelnadel halten, finde ich es einfach total angenehm, es zu machen. Und es ist auch eine gute Methode, sich vom Second Screen zu befreien. Dieses typische, man guckt eine Serie und guckt auf sein Handy. Das kann man damit sehr gut, dem kann man sehr gut vorbeugen, einfach weil man dann schon was in der Hand hat und gar nicht dazu geneigt ist, sich noch einen anderen Input zu holen.
Mhm. Welche Serien findest du gut?
Gerade machen wir schönes Ted Lasso Binge-Watching. Also wir sind jetzt durch mit den drei verfügbaren Staffeln und die war gut. Das hat uns sehr gut gefallen, auch weil es eben eine sehr reflektierte Serie ist, wie ich finde. Also sie thematisiert ja auch mentale Gesundheit und ja scheut auch nicht davor, Situationen anzusprechen oder zu zeigen, die sonst nicht gezeigt werden.
Beispiel?
Panikattacken beispielsweise. Mhm. So bei dem Hauptcharakter. Und auch so diesen innerlichen Kampf, zerrissen zu sein und so. Das ist gut.
Gut, sowas mal, ja. Mitzubekommen, verstehen zu können, dadurch vielleicht ein bisschen besser.
Ja, genau.
Aber davon bist du auch bisher verschont geblieben.
Ja.
Von mentalen Herausforderungen.
Ist man da jemals vorgefeit? Eigentlich
nein,
nicht, oder?
Nein, aber verschont geblieben.
Verschont geblieben, ja. Also ich hatte zum Ende meiner Masterstudienzeit hatte ich so einen kleinen Dämpfer oder so einen Moment.
So ein Mini-Burnout.
So ein Mini-Burnout und so ein bisschen Perspektiv, nicht Losigkeit, aber halt so dieses typische, typisch weiß ich gar nicht, ob es das ist, aber so.
Du fühltest dich nicht ganz wohl.
Genau, ich fühlte mich nicht wohl, ich bin mit meiner Masterarbeit nicht zurechtgekommen, das hat mich alles nicht erfüllt, werde ich schon ganz unruhig hier auf meinem Stuhl. Habe einfach viel zu lange gebraucht für diese Masterarbeit und ja, dann wurde daraus einfach so ein, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Tag strukturieren soll. So das Einzige, was mich irgendwie motiviert hat, war mein Nebenjob, da halt hinzugehen.
Als was? Als?
Als Kellnerin.
Dann hattest du fast schon sowas wie eine Depression.
Ich würde das auch so sagen, ja.
Hast du dich diagnostizieren lassen?
Nee.
Seinerzeit? Mm-mm.
Hab ich nicht.
Es ging so vorbei.
Es ging so vorbei.
Du brauchtest keine externe Hilfe.
Doch, ich habe mir Beratungshilfe über die Beratungsstelle an der Uni geholt. Weil es für mich aber auch in dem Kontext auf diese Masterarbeit bezogenes Problem war.
Ja.
Also ich brauchte quasi methodische Unterstützung, diesen Schreibprozess zu begleiten.
Ja.
Es hatte jetzt nicht so stark was mit mir als Person. Hat es natürlich was zu tun.
Aber nicht mit deinem gesamten Leben.
Genau, sondern es war wirklich
Du warst nicht irgendwie situativ. Lebensmüde, du warst nur geschlaucht von dieser Masterarbeit.
Genau.
Es gab einen konkreten Bezug.
Eine konkrete Ursache.
Ja.
Und das kann ich nur jedem raten. Diese Beratungsstelle gibt es und die kann man gut in Anspruch nehmen.
Ja, oder auch viele Betriebe bieten ja auch Beratungsleute an.
Absolut.
Für Menschen, die mit der einen oder anderen Herausforderung, die das Leben mit sich bringt, nicht gleich ganz so gut selbst klarkommen.
Ja. Ich finde auch, also ich bin Teamleitung in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Und ich bin der Meinung, dass jeder Person, die letztendlich damit quasi beauftragt ist, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, in irgendeiner leitenden Position, auch zur Verfügung stehen sollte. Ich würde es mir wünschen, dass es manchmal sogar verpflichtend ist.
Dass es irgendwie so ein Meeting pro Halbjahr mindestens geben muss.
Um da einerseits halt reflektieren zu können, wie man damit umgeht, aber um auch einfach abzugleichen, hey, wie gehe ich denn damit eigentlich um?
Ja, wir kommen zu den großen Fragen.
Ja.
Wieder drei Zettel.
Drei Zettel, okay. Leben Sie Plan A oder Plan B?
Ja, ist einfach.
Plan A. Also, ich glaube aber auch an diese Plan A und B nicht, weil ich das Gefühl habe, und das zeigt auch dieses ein Kind haben, es macht gar nicht so viel Sinn zu planen. Ich glaube, man verbaut sich damit viele Situationen, die man einfach bewusst genießen könnte.
Ja, jetzt habe ich auch noch mal kurz gezuckt innerlich und habe gedacht, Plan A wäre gewesen, dass es mit dem Elternwerden leichter vonstatten geht. Vielleicht.
Naja, aber wäre Plan A nicht auch schon gewesen, dass ich in meinem Gap hier nach dem Abi irgendwen kennenlerne und den heirate und was auch immer? Also das meine ich. Also es sind halt, also ich glaube, man muss Vertrauen darin haben, dass Plan, wie auch immer er heißt, der richtige für einen ist. Oder man muss den Mut haben, neue Pläne zu machen, wenn man merkt, dass man unglücklich ist in einer Situation. Und eben auch Mut zur Lücke.
Also einfach sagen, es ist eben jetzt nicht alles da, was man vielleicht haben könnte.
Nee, und es ist vielleicht auch noch nicht zu Ende. Und man weiß vielleicht gar nicht, was alles so möglich ist. Weil ich glaube, das beschränkt auch. Ich kann mir natürlich, keine Ahnung, die Villa in Schwachhausen vorstellen, aber vielleicht kann ich einen in Othmarschen kriegen.
Das ist in Hamburg ein schicker Stadtteil.
Das stimmt.
Magst du etwa Hamburg?
Das ist gefährlich. Ich mag auch Hamburg, ja. Also nicht lieber als Bremen, aber ich mag auch Hamburg.
Die zweite nächste Frage. Bitte.
Ja. Wer fehlt mir? Meine Tante Erna.
Das war die Schwester von?
Der Mutter von meiner Mama, also meine Großtante. Und Tante Erna war einfach immer da. Die hat mit mir Weihnachtskekse gebacken, bis der Ofen glühte und war einfach ganz großer Teil von unserem Leben. Und die ist friedlich, als sie ganz alt war, gestorben, aber trotzdem fehlt sie mir.
Wie alt warst du, als sie dann gegangen ist?
Oh, auch schon irgendwas mit 20. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Stegreif, wie alt ich war. Aber sie ist mit über 90, ist sie gestorben. Und auch einfach nur altersbedingt. So.
Sterben ist immer ein schwieriges Thema, ne?
Ja, absolut. Nicht mein Lieblingsthema.
Eine haben wir noch.
Ja.
Liebe Friederike.
Das ist eine ganz lange. Was ist mein größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben? Boah, das ist aber eine Brecherfrage nochmal. Hätte man mich, glaube ich, mit 16 oder 14 gefragt, hätte ich gesagt, ich wäre unfassbar gerne prima Ballerina geworden.
Profi-Balletttänzerin.
Genau, das wurde mir aber verwehrt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich wahrscheinlich gar nicht so gut Ballett tanzen konnte. Aber dem bin ich ab und an nachgeeifert. Also ich habe lange Ballett getanzt, aber auch eben überhaupt nicht mit Ambitionen, das irgendwie professionell zu machen. Also wirklich nur für die Freude am Tanzen.
Aber diesen Kindheitstraum, den es mal gab, diesen Mädchentraum, der wird unerfüllt bleiben.
Der wird unerfüllt bleiben, ja.
Und ist sonst irgendwas zu kurz gekommen?
Ich bin eher ein kritischer Mensch. Zu kurz gekommen ist, dass ich mich darauf einlasse, eben mich Momenten hinzugeben. Also
spannend. Ja.
Als Beispiel, ich bin total gerne Gastgeberin und ich bereue es, dass ich bei meiner Hochzeit quasi nicht durch den Tisch getreten habe. Also ich habe darauf geachtet, dass alle eine gute Zeit hatten und es hatten auch alle eine gute Zeit. Und im Nachgang wünschte ich mir, dass ich sagen könnte, oh, und ich war auch richtig gelassen. Es war ein richtig cooler Tag und ich will ihn nicht missen und ich fand ihn richtig schön, aber so dieses Loslassen. So Kontrolle abgeben, das kann ich schlecht. Und das ist zu kurz gekommen.
Dankeschön. Und wie war das, als die Tochter dann jetzt in die U3-Betreuung kam? Fiel dir da das Loslassen schwer? Kannst du der Einrichtung vertrauen oder ist sie bei einer Tagespflegeperson? Oder?
Also ich kann der Einrichtung vertrauen und das war erstaunlich leicht, muss ich gestehen. Unsere Tochter ist von ihrer Persönlichkeit ultra neugierig. Und blüht auf, wenn sie in sozialen Situationen sich befindet. Daher war ich einfach erleichtert oder war ich auch irgendwie froh und aufgeregt für sie, dass sie neue Leute und neue Situationen kennenlernen darf.
Obwohl sie noch gar nicht sprechen kann.
Ja, da
Und noch Windeln braucht.
Und noch Windeln braucht. Und noch nicht laufen kann. Das finde ich schade. Ja.
Liebe Friederike Trute, ich bin ja immer noch ganz begeistert, dass wir mal eine Mutter von einem Kleinkind hier haben. Bei einer Stunde reden. Wenn du so einen Strich ziehst für heute und wenn du sagst, ja, 35 Jahre, da war schon viel drin, da wird auch noch super viel kommen, aber so eine Zwischenbilanz, wie bringst du es auf den Punkt? Was sagst du, ist die Geschichte deines Lebens? Vielleicht auch mit dem Blick nach vorn, aber auch mit dem Blick zurück. Mit dem Gefühl, mit dem Reinfühlen ins Heute.
Ja. Ich glaube, was mir da in den Sinn kommt, sind diese unterschiedlichen Rollen, die man zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben spielt. Also sei das quasi die prima Ballerina, Balletttänzerin, sei das die krippenspielende, singende Friederike oder sei das die im Job gestandene, berufstätige oder eben die Mama. So. Und das in Einklang zu bringen, das ist, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen das Aufregende am Leben. Und ich bin gespannt, was an Rollen noch dazu kommt.
Auf jeden Fall hast du die Rolle des Gastes bei Eine Stunde Reden mit Bravour heute gemeistert.
Vielen Dank.
Ich fand's toll, wie gut sortiert und reflektiert du bist, wie klar du bist in dem, was du erzählst, dass du dich so geöffnet hast, gerade auch zu diesem ganzen Thema Mama werden wollen, Eltern werden wollen, die Herausforderung damit. Fand ich stark.
Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das Thema wird.
Aber war gut, oder? War okay.
War okay, ja.
Oder war es schwierig oder unangenehm für dich?
Nee, ich habe kurz überlegt, ob ich es genug abgrenze, dass es meine Gefühle sind. Also ich wollte nicht verallgemeinernd, also auch nicht.
Du wolltest konkret und persönlich bei dir bleiben.
Genau. Und nicht, also auch nicht meinen Mann mit einbeziehen, weil ich nicht für ihn sprechen kann, was seine Gefühlslage angeht. Und eben, ich finde es wirklich, es ist eine sensible Thematik, was einfach Paare betrifft, die ja aussichtslos in dieser Kinderwunschspirale sind. Und
ja gut, Adoption ist immer noch eine Option.
Das stimmt.
Also aber es gibt genug Kinder, die Eltern brauchen.
Das ist wahr.
Oder Pflegekind geht auch. Also niemand muss ohne Kind bleiben.
Das stimmt.
Dafür sind wir durchorganisiert an diesem Staate.
Aber du weißt, was ich meine. Also um da nicht irgendwie.
Und weißt du, was faszinierend ist? Dass die Kinder immer größer werden. Das ist toll.
Ja.
Da verändert sich so viel. Das ist echt krass.
Ich bin auch. Also
und ich weiß noch, das erste Weihnachten, wo wir nicht wickeln mussten. Oh, das war cool. Also im Nachhinein ist mir das erst so bewusst geworden.
Ja. Ja, es sind die kleinen Sachen, die einem dann so auffallen, ne?
Wer weiterhören möchte, der darf auf die Folge Wurzeln in Polen, Herz in Bremen klicken. Denn das ist die Geschichte von Kascha. März 24 haben wir die gebracht. Die stammt aus Polen und war 35, als ich mit ihr geschnackt habe und hat auch eine Tochter. Also da gibt es gleich mehrere Parallelen. Obwohl es natürlich ein anderer Mensch und eine ganz andere Geschichte ist. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp, den ich sehr passend finde zu Eine Stunde Reden. Was wäre, wenn du in einem bestimmten Moment in deinem Leben anders gehandelt hättest oder dir ein wichtiger Mensch nie begegnet wäre? Solche Gedankenspiele machen prominente Gäste im neuen RBB-Podcast Alles anders. Sie erzählen von Brüchen und Wendepunkten in ihrem Leben. Dabei helfen ihnen Briefe, Kleidungsstücke, Fotos oder andere Dinge, die an entscheidende Ereignisse in ihrem Leben erinnern. Der Podcast Alles anders von Radio 3 vom RBB bringt alle 2 Wochen donnerstags eine neue Folge in der ARD Audiothek.